Mal gemacht, und aber es ist jedes Mal, fühle ich mich total aufgeregt, wenn ich vor so vielen Menschen stehe. Und das ist das erste Mal, dass es wirklich so viele Menschen sind, sonst eigentlich nur ein Drittel davon. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Früher als Jugendlicher hatte ich einen Freund, und den habe ich immer noch, den sehe ich auch regelmäßig, das ist mein bester Freund, ich liebe ihn über alles, aber er ist kein Christ, sondern er macht sein eigenes Ding. Aber ist okay, ich habe ihn trotzdem lieb. Und ich habe ihn total bewundert, und weil er hatte einfach die meisten Freunde in der Stadt, und ich bin in Heidelberg aufgewachsen, eine wundervolle Stadt. Er hatte die schönsten Mädchen der Stadt und war auch wirklich gut aussehend und durchtrainiert. Das war einfach ein klasse Typ in meinen Augen. Und er sah wirklich sehr zufrieden aus mit seinem Lebensstil. Und ich wollte genauso sein wie er. Und dann habe ich halt angefangen, alles nachzumachen. Ich bin auch trainieren gegangen. Ich habe das auch irgendwie so mit den Leuten geredet, wie er mit den Leuten geredet hat. Und ich hatte Freundinnen, ich hatte Freunde. Aber ich habe was gemerkt. Ich war trotzdem unglücklich. Ich war wirklich tief unglücklich, und wenn ich jedes Mal darüber das erzähle, merke ich wieder, wie ich dieses Unglück in mir empfunden habe. Und ich habe nach Liebe und Anerkennung gesucht, und ich habe das einfach nicht finden können, in dem, wie das mein Freund gemacht hat. Und ich glaube, er war auch sehr unglücklich, wenn ich jetzt wirklich so darüber nachdenke. Er ist mittlerweile verheiratet, hat Kinder und sieht sehr glücklich aus. Und genau. Ich wollte halt als Ümit wahrgenommen werden, und ich wollte einfach keine Nummer sein, sondern ich wollte Ümit sein für die Menschen. Und so hat sich das so durch mein ganzes Leben halt gezogen. Wie als Jugendlicher war es halt auch als Moslem so, dass man Anerkennung nur finden konnte, wenn man was geleistet hat, hat man so den Eindruck gehabt, wenn ich nichts leiste, dann bin ich auch nichts wert. So war das Gefühl gewesen. Und wenn ich schwach und müde geworden bin, dann war man einfach sozusagen unten durch. Und nie gab es die Gewissheit, vor Gott bestehen zu können, also auch im Islam. Immer waren die Gebote zu beachten, peinlichst genau zu beachten, also wirklich, das musste auf die Sekunde genau so ausgesprochen werden, wenn es nicht richtig war, wieder von vorne und all das Ganze. Das ist ein grausames Erlebnis gewesen für mich. Und also es waren halt Rituale von morgens bis abends, und es gab einfach keine Ruhe. Es gab keine Ruhe, es war wirklich sehr einnehmend. Und ich wollte Gott kennenlernen, ich wollte wissen, wer Allah ist, und ich kannte ihn nur als Allah. Und ich fühlte mich aber so weit weg von ihm. Hier steht, der Herr ist mir nah. Nein, ich fühlte mich so weit weg von Gott oder von Allah, dass ich irgendwann angefangen habe, den Islam selber und den Propheten Mohammed in Frage zu stellen. Weil es halt im Koran, wie ich vorhin auch gesagt habe, steht geschrieben, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, er ist nicht gekreuzigt worden und er ist nur ein Prophet. Und irgendwann habe ich mich gefragt, und wenn er doch der Sohn Gottes ist, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich, wenn er doch der Sohn Gottes ist? Ich kannte Jesus nicht, und ich habe mich im Internet auf die Suche nach ihm gemacht. Und das, was ich gefunden habe, hat mein gesamtes Leben verändert. Ich bin in Kontakt mit der Bibel gekommen. Das ist meine erste Bibel, die ich geschenkt bekommen habe, und die nehme ich immer mit. Also ich bin sehr glücklich darüber. Und ich bin in Kontakt mit der guten Nachricht gekommen, dem Evangelium selber. Und da heißt es, das kennt jeder, Johannes 3, 16 bis 18. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, Über den ist das Urteil damit schon gesprochen, denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Ich wusste, ich bin ein Sünder. Ich wusste, ich kann mich nicht selber erlösen, weil ich komplett am Boden zerstört war. Ich konnte nicht mehr. Und ich wusste, ich brauche Gott. Und als ich verstanden habe, dass Jesus genau derjenige war, den ich brauche, konnte ich nicht anders, als ihn anzunehmen. Es war einfach keine Option, Nein zu sagen für mich. Ich wusste, es wird richtig viel Ärger in meiner Familie geben. Aber ich wusste auch, nicht mein Vater, nicht meine Mutter, nicht meine Kinder können mich erlösen, sondern nur Jesus alleine, der für mich am Kreuz gestorben ist, damit ich mit dem Heiligen Vater Frieden schließen kann. Wow, also ich kriege immer noch total, es geht immer noch total durch. Und so wie bei meinem Freund ich einfach so entflammt war und so wie er sein wollte, war ich auf einmal Jesus. Jesus war vor mir, ich wollte so sein wie Jesus. Ich wollte so sein wie Jesus. Ich wollte ihm nachfolgen. Vielleicht merkt ihr so das Brennen in mir, ja? Und er hat dieses Feuer angezündet in mir. Und heute empfinde ich so tiefen Frieden, Liebe und Anerkennung durch Jesus Christus. Und ich weiß, er hat mich schon immer geliebt und als Immet wertgeschätzt. Und ohne, dass ich irgendetwas dafür getan habe. Nichts habe ich getan. Und als Moslem wollte ich Gott immer dienen und mich von ihm gebrauchen lassen. Aber nachdem ich gläubig an Jesus geworden bin, habe ich mir die Frage gestellt, was jetzt? Jesus, was willst du von mir? Was soll ich machen? Wozu willst du mich gebrauchen? Für was willst du mich einsetzen? Ich wollte einfach Jesus nachfolgen. Und er hat mir eine ganz bestimmte Antwort gegeben. Er hat gesagt, hör auf, Gutes zu tun, um erlöst zu werden. Und fang an, Gutes zu tun, weil du durch mich, Jesus, erlöst wurdest. Und ich stand einfach nur da, wo das ist komplett das Gegenteil von dem, was ich überhaupt wusste und gedacht habe mein ganzes Leben lang. Und was für eine Offenbarung er mir einfach geschenkt hat. Ich sagte immer als Moslem so Payback-Punkte sammeln. Irgendwann kriegt man sie zurückgezahlt, die Punkte. Nein. Gutes zu tun, weil ich erlöst wurde. Ich bin erlöst. Ich, Ümit, bin erlöst. Mir ist so ein geistiger Stein so vom Herzen runtergeklatscht. Die Last ist von meinen Schultern gefallen und ich war von Liebe erfüllt. Und ich habe das ewige Leben geschenkt bekommen und das Beste, ich habe Zugang zu meinem Schöpfer, dem Heiligen Vater. Halleluja. Ich darf ihn lieben und kennenlernen. Und ich komme eigentlich zu diesem eigentlichen Thema Liebe. Und zu dem Zeitpunkt war Liebe nichts anderes, als mit einer Frau zusammen zu sein. Das war für mich Liebe. Doch die Liebe Gottes hat mich überwältigt und total verändert. Und ich habe mich gefragt, Gott, was ist Liebe? Der Duden sagt, Liebe ist etwas zu empfinden und zum Ausdruck zu bringen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ohne den Ausdruck fehlt der Liebe die Hälfte. Also es braucht etwas noch dazu, einen Ausdruck. Gott, was ist dieser Ausdruck? In Matthäus 22, 36 bis 40 heißt es, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Wow, das Schma Israel, das ist das jüdische Gottesbekenntnis. Höre Israel, eines der schönsten Gottesbekenntnisse der Welt. Es handelt von der Liebe zu Gott, zu seinen Mitmenschen und zu sich selbst. Und Die gleiche Liebe ist auch in den 10 Geboten wiederzufinden. Also die ersten 5 handeln von Gott und zu unseren Eltern als Vorbilder. Und die nächsten 5 von unseren Mitmenschen und von uns selbst. Meine lieben Freunde, alles im Leben hat Regeln. Wie unser Lieblingssport Regeln hat. Wer guckt denn Fußball ohne Regeln? Also ich kenne niemanden. Ne? Jeder würde wegrennen und oder den Fernseher ausschalten. Ja? Oder die Verkehrsregeln. Gott sei Dank gibt es Verkehrsregeln. Weil ohne Regeln würde halt beides überhaupt keinen Sinn ergeben. Es würde nur Chaos geben. Und so hat das Leben selber auch Regeln. Mit Gott und unseren Mitmenschen zusammen. Und ich nenne sie sehr gerne die 10 Liebesgebote. Oder wie Paulus im Römer 13, 9-10 auch gerne sagt, bleibt keinem etwas schuldig, was sie einander allerdings immer schuldet, ist die Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört. Und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Denn wer seine Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Johannes 14, 23-24 heißt es, ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, sagt Jesus, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich gesagt habe. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. So, das war jetzt meine Einleitung zu dem Thema eigentlich, was es ist, ich weiß. Aber das musste jetzt sein. Ich will einfach noch ein paar Dinge klarstellen, bevor ich anfange. Ich bin nicht gekommen, um irgendjemanden zu verurteilen oder mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern ich bin gekommen, um die Wahrheit zu sagen und um zu helfen. Alles, was ich heute sage, gilt auch für mich selbst. Ich bin nicht außen vor. Und alles, was ich sage, basiert auf der Bibel und es ist nichts erfunden. Aber was wir verstehen müssen ist, was das Gesetz eigentlich bedeutet für uns ist, die Menschen, die vor Jesu Kreuzigung gelebt haben, die haben das Gesetz gehalten und Opfer dargebracht, um vor Gott geheiligt zu werden. Das war deren Weg zu Gott. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und Amen dazu. Aber wir als Christen werden durch die Tat und das Opfer am Kreuz vor Gott geheiligt. Daher ist das Gesetz nicht mehr heilsentscheidend für uns. Bedeutet aber im Umkehrschluss, das Gesetz hört aber nicht auf, heilig, gut und gerecht zu sein. Es bleibt trotzdem so. Es hat eine ganz bestimmte Funktion. Das Gesetz ist wie eine Taschenlampe, die uns zeigen soll, was Sünde ist. Es dient zu erkennen, was gut und böse ist, was heilig und was Sünde ist, damit wir uns für das Leben und nicht für den Tod entscheiden. Denn Gott hat uns den freien Willen geschenkt und aus freien Stücken ihn zu lieben, ihm zu folgen und aus tiefster Überzeugung zu ihm zu gehören und seine Gebote in unserem Leben anzunehmen und danach zu leben. Oder auch Nein zu ihm zu sagen. Wir haben diese Option, Nein zu sagen. Wir haben die freie Entscheidung, für uns für das Leben oder für den Tod zu entscheiden. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Heiliger Vater, bitte öffne du unsere Herzen, bereite du unser Herz darauf vor, was du jetzt zu uns sprechen möchtest. Hilf du uns zu verstehen, Vater, durch den Heiligen Geist. Führe du uns in alle Wahrheiten, Vater. Danke, dass du für uns da bist, Vater. Im Namen deines wundervollen Sohnes, Jesus Christus aus Nazareth. Gott hat gesagt, wenn du Gott liebst, dann ist er deine Nummer 1. All dein Dank, all dein Lob, all deine Anbetung gehen an Gott alleine. Wenn du Gott liebst, dann betest du keine anderen Götzen an. Du setzt dein gesamtes Vertrauen, dein Glück, deine Zukunft, deinen Schutz, dein Leben nicht in Geld, Frauen oder Männer, Autos, Besitz oder auch in deine eigene Kraft, sondern alles, was du bist und alles, was du hast, setzt du in Gott, der deine Zuflucht, dein Schutz, dein Reichtum, dein Glück, dein Leben ist. Wahre Demut bedeutet zu wissen, dass man mit jedem Herzschlag, Atemzug und jedem Schritt von Gott abhängig ist. Und ohne seine Gnade sind wir zu nichts in der Lage. Wenn du Gott liebst, dann lebst du ein Leben, das seinen Namen ehrt. Im Römer 12, 1 bis 2 heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht diesen Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Gott möchte von uns, dass wir ein heiliges Leben führen und diese Welt überwinden, wie Jesus diese Welt überwunden hat. Aber was bedeutet heilig? Heilig bedeutet nicht von dieser Welt. In anderen Worten, als Heiliger lebe ich nicht nach den Regeln dieser Welt, sondern nach den Geboten Gottes. Damit sind alle, die sich entscheiden, nach den Geboten Gottes zu leben, Heilige. Denn Gott schenkt uns auch den Willen, die Kraft und auch die Möglichkeit, so zu leben, wie es ihm gefällt. Durch den Heiligen Geist sind wir erst in der Lage, den Willen Gottes zu verstehen und auch danach zu handeln. Gott würde nie etwas von uns verlangen, was er selbst nicht machen würde. Wenn er uns einen Auftrag gibt, dann auch das Bestehen dessen. Und daran glaube ich aus tiefstem Herzen. Er ist ein guter Vater und kein guter Vater gibt seinem Kind einen Auftrag, das er nicht erledigen kann. Wenn du Gott liebst, dann ehrst du seinen Feiertag. Und das ist ein ganz spezielles Thema. Da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, was das für uns bedeutet. Im Römer 14,5 heißt es, für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Heißt, ich habe von Anfang an jeden Tag als heilig gesehen, wollte jeden Tag als Christ leben und Gott damit ehren. Ich wollte kein Sonntagschrist sein, Wie Gott einen Tag von der Schöpfungsgeschichte geruht hat, so sollen wir auch von unserer Arbeit ruhen. Und das ist etwas, was gut ist für uns. Wenn du Gott liebst, dann ehrst du Vater und Mutter. Meine Eltern sind Muslime und in ihren Augen entehre ich sie, indem ich Christ bin. Aber wie könnte der Segen Gottes nicht die größte Ehre sein, die wir erhalten können? Ich ehre meine Eltern mit meiner Liebe zu Gott, indem ich Jesus aus tiefstem Herzen und Überzeugung folge. Ich war kein leichtes Kind, sehr anstrengend und meine Eltern haben wegen mir sehr viel leiden müssen. Das hat sehr viel Schmerz auf beiden Seiten verursacht. Durch Jesus bin ich erst jetzt in der Lage, ein Sohn für sie zu sein. Durch Jesus verstehe ich mich heute mit meinen Eltern besser als jemals zuvor. Durch Jesus habe ich verstanden, dass meine Eltern auch nur Menschen sind. Durch Jesus sehe ich über ihre Fehler hinweg und bin in der Lage, ihnen zu vergeben und sie zu lieben. Es ist nicht perfekt, aber es wird immer besser. Ich bin so dankbar, dass ich durch Jesus zum Heiligen Vater kommen darf und ihm meine tiefsten Gedanken, meine Freude, meine Trauer, meinen Dank mitteilen darf, zu meinem wahren Vater im Himmel. Dadurch habe ich tiefe Heilung von meinen Wunden erfahren und fühle mich wiederhergestellt. Und Gott hat uns ein Versprechen gegeben, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Wenn du deinen Mitmenschen liebst, dann ermordest du ihn nicht, weil damit würde ich ja meine Eltern auch entehren. Mitunter entehren, ja. Weil die Bibel sagt, gegen einen Mitmenschen im Herzen, gegen einen Mitmenschen Hass zu empfinden im Herzen, ist wie Mord zu begehen. Hass gegen einen Menschen darf in meinem Herzen keinen Platz mehr haben, weil ich kein geistiger Mörder sein möchte. Als meine Ehe gescheitert ist, habe ich tiefen Hass gegenüber meiner Ex-Frau empfunden. Ich habe gemerkt, wie dieser Hass mich immer mehr vergiftet hat und dadurch habe ich sehr schlechte Entscheidungen getroffen. Doch Jesus hat mir durch die Vergebung die Möglichkeit geschenkt, den Teufelskreis zu durchbrechen. Dadurch konnte ich meine Ex-Frau vergeben und heute kann ich sagen, dass ich sie als die Mutter meiner zwei Söhne wertschätze und liebe. Ich möchte noch eine Sache zu dieser Vergebung sagen. Vergebung, es war schmerzhaft zu vergeben. Aber ich habe gesagt, Gott, ich vergebe auch, wenn es weh tut, weil du willst, dass ich vergebe. Ich wollte, dass dieser Stachel aus meinem Fleisch rauskommt. Wie soll ich heilen, wenn etwas in meinem Fleisch steckt und es sich ständig wieder entzündet? Jeder Arzt würde sagen, nimm erstmal diesen Stachel raus und dann heilt dein Fleisch. Und genauso so ist es mit der Unvergebenheit. Es ist wie ein Stachel im Fleisch und solange es da drin steckt, kann man nicht heilen. Deswegen muss dieser Stachel raus, egal wie weh es tut, wenn man ihn rauszieht. Später ist es aber besser, es heilt sehr schnell. Wenn du deinen Mitmenschen liebst, dann begehst du keinen Ehebruch mit deinem Mitmenschen. Weil damit würde ich meine Eltern auch entehren. Jesus sagt, selbst die Bettfantasie mit einem Menschen ist wie Ehebruch im Herzen. Es hat mich wie eine Ohrfeige getroffen, diese Aussage, die Jesus gesagt hat, weil das ist einfach, hat direkt zu mir gesprochen. Und an dem Abend vor meiner Bekehrung habe ich mich islamisch gereinigt. Ihr kennt das bestimmt alle, dass sich die Muslime islamisch reinigen, weil ich gedacht habe, man muss sauber vor Gott kommen. Und habe danach meinen Gebetsteppich ausgerollt und habe mich vor Jesus niedergeschmissen. Ich habe Buße über mein gesamtes Leben getan und habe Jesus als meinen Herrn angenommen. Niemand hat mich evangelisiert, niemand hat mir gesagt, was ich tun soll, sondern ich wusste einfach, was ich tun muss. Und das Erste, worum ich Jesus gebeten habe, nachdem ich ihn angenommen habe, war, Jesus, bitte befreie mich von der Pornosucht. So, seit diesem Tag habe ich nie wieder einen Porno geschaut, aber der Herr hat mich auf etwas ganz Bestimmtes aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, ich muss meinen Teil dazu beitragen, wenn ich wirklich frei sein möchte davon. Ich habe alle Pornoseiten geblockt, ich habe Social Media gelöscht, weil einfach viel zu viel nackte Haut da drin zu sehen ist und habe mich komplett davon distanziert, bis heute. Ich halte mich davon fern, weil es nicht gesund ist für mich. Dadurch konnte ich auch von der Selbstbefriedigung befreit werden. Ich hatte und habe Rückfälle, aber ich wusste, ich kann zu Gott zurück, weil er mit offenen Armen dasteht und weil er möchte, dass ich zu ihm zurückkehre. Und es wird immer einfacher, standhaft zu bleiben. Und Pornografie hat mein ganzes Leben zerstört, meinen Körper, meine Vorstellung von Frauen, von Sex. Es hat alles kaputt gemacht, pervertiert und vergiftet. Aber durch Jesus bin ich erst in der Lage gewesen, diese Pornografie zu überwinden. Ich wollte kein Ehebrecher in meinem Herzen mehr sein, denn die Menschen sind im Abbild Gottes erschaffen worden. Jeder Einzelne ist im Abbild Gottes erschaffen worden. Und so wollte ich jede Frau behandeln, mit der Würde, die sie als Mensch verdient und nicht als Objekt der Begierde. Jesus hat uns geboten, die Sünde schon an der Wurzel herauszureißen. Und die Wurzel der Sünde sind unsere Gedanken. Das bedeutet, wir sollen schon in unseren Gedanken aufpassen, damit die Sünde kein Wachstumspotenzial in unserem Leben hat. Wenn du deinen Mitmenschen liebst, dann bestiehlst du ihn nicht. Auch damit würde ich meine Eltern entehren. Ich habe früher alle meine Filme, Musik und Computerspiele auf illegalem Weg bezogen. Heute bezahle ich für alles, was ich konsumiere. Und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann spare ich dafür oder ich lasse es ganz. Aber im Epheser 4,28 heißt es, wer bisher vom Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch Notleidenden helfen kann. Also jeder wird angesprochen, jeder wird zurückgerufen, auch wenn du das getan hast. Du kannst umkehren und es besser machen. So einen Gott haben wir. Wenn du deinen Mitmenschen liebst, dann lügst du ihn nicht an oder führst ihn hinters Licht. Und genau auch hier würde ich meine Eltern entehren. Ich möchte in einem Beispiel erklären, wie gefährlich Lügen ist. Wenn ich ein Kind anlüge, merkt dieses Kind vielleicht gar nicht, dass ich es angelogen habe. Also die Konsequenzen sind sehr gering. Wenn ich aber meinen Arbeitgeber ständig anlüge und es kommt heraus, dann feuert er mich. Wenn ich meinen Ehepartner ständig anlüge, dann entsteht Misstrauen und eventuell auch Trennung. Also die Konsequenzen steigen mit der Wichtigkeit der Person. Wenn ich einen Richter anlüge, dann verurteilt er mich wegen Meineid und ich komme vielleicht ins Gefängnis. Und jetzt kommt die höchste Instanz, Gott selber. Niemand steht über Gott. Und wenn ich Gott anlüge, dann sündige ich nicht nur gegen mich oder meinen Mitmenschen, sondern gegen Gott selbst. Und die Konsequenz ist der Tod. Und der Tod ist die einzige gerechte Bestrafung für Sünde. Das ist die höchste Instanz. Denn Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und Selbstbeherrschung gegeben und nicht einen Geist der Lüge. Und ich will mit nichts mehr zu tun haben, das mich zum Lügen verleiten könnte. Wenn du deinen Mitmenschen liebst, dann bist du nicht neidisch auf seinen Besitz. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Dein Besitz ist immer etwas, das mit Segen zu tun hat. Es könnte auch heißen, neidisch auf den Segen eines anderen zu sein. Das bedeutet, Gott zu sagen, er wäre ungerecht und dass er etwas vorenthalten würde. Doch sollte uns das nicht mehr dazu bewegen, dankbarer zu sein für das, was wir schon besitzen? Wie ein Dach über dem Kopf, ein Bett, saubere Kleidung, warmes Essen auf unserem Teller. Wenn du dich selbst liebst, und ja, wir sollen uns auch selbst lieben, dann hast du dich nicht selbst und vergibst dir für die Dinge, die du nicht besser wusstest. Ich musste mir selbst vergeben, dass ich meine Ehe in den Sand gesetzt habe. Dass ich es nicht besser wusste, was es bedeutet, ein Ehemann zu sein. Heute weiß ich es durch Jesus besser und fühle mich auch in der Lage dazu, wieder überhaupt darüber nachzudenken, eine Ehe einzugehen. Wenn du dich selbst liebst, dann betrügst du dich nicht und bist ehrlich zu dir selbst. Ich habe aufgehört, den negativen Gedanken wie ich bin wertlos, ich bin ungewollt, ich bin ein Versager, ich bin hässlich und so weiter in meinem Kopf zu glauben. Nein, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin gewollt, ich bin ein Sieger und ich bin wertvoll in Gottes Augen. Wenn du dich selbst liebst, dann übernimmst du Verantwortung für deine Taten, Worte und Gedanken gegenüber Gott. Ich habe eine Verantwortung für meine Seele. Und dann der letzte Punkt, dann bist du kritikfähig. Denn im Psalm 111,10 heißt es, alle Weisheit fängt damit an, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Ja, klug ist, wer sein Leben nach Gottes Geboten ausrichtet. Nie wird das Lob des Herrn verstummen. Und im Psalm 1 heißt es, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt. die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nahe am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen, weil sie seine Gebote missachtet haben. Sie sind aus seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr wacht über den Weg aller Menschen, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Paulus, ich sehe oft sehr viel Parallelen bei Paulus und mir, weil es einfach in der Hinsicht, wie er früher gelebt hat als Saulus und dann als Paulus, ich sehe, er spricht direkt zu meinem Herzen. Und da sagt er im Römer 7, 18 bis 25, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absichten handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Gutes will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung zu und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Und das war mein ganzes Leben in diesen paar Versen. Ich wusste nicht, wie ich aus dieser Gefangenschaft freikommen soll. Gott sei Dank. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Aber Jesus hat uns bereits befreit. Er hat uns befreit, in seinem Weg zu wandeln. Meine Lieben, kein Mensch ist perfekt und Paulus auch nicht. Und wir haben jeden Tag die Möglichkeit, durch die Buße, also das Umkehren in unseren Gedanken zu Gott, mit Gott von vorne anzufangen und es das nächste Mal besser zu machen, danach zu streben, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Ich habe ein ganz tolles Beispiel, das sage ich immer gerne. Stellt euch vor, bis ein Baby laufen gelernt hat, ist es schon 100-mal auf dem Hintern gefallen. Ihr könnt euch das alle vorstellen. Es kann natürlich auf dem Boden liegen bleiben, heulen oder es sich wieder aufrappeln und es erneut versuchen, bis das Baby irgendwann laufen gelernt hat. Später rennt es als Kind umher und fliegt aber wieder hin. Und so weiter. Bis ins hohe Alter laufen wir, fallen wir und stehen wieder auf. Das bedeutet, wenn wir Jesus in unserem Leben annehmen, dann werden wir im Geiste neugeboren. Das bedeutet, wir sind geistige Babys, die Milch benötigen, um zu wachsen. Diese Milch ist das Wort Gottes. Das ist unsere Milch. Und ohne ständige Nahrung verkümmern wir geistig. Und irgendwann fangen wir an, nach den Geboten Gottes zu leben, aber fliegen voll hin. Ja? Die Frage ist, bleiben wir liegen in unserer Sünde oder folgen wir dem Ruf Gottes, der als Vater mit ausgestrecktem Arm vor uns steht und sagt, mein Kind, ich habe dir vergeben, steh auf und folge mir nach. Das Aufstehen ist die Buße und dem Ruf Gottes zu folgen, der Gehorsam, und so wiederholt es sich ständig. Wir laufen, wir fliegen hin und stehen wieder auf. Wir werden zu geistigen Kindern, Teenagern, Erwachsenen und Ältesten. Alles braucht seine Zeit, aber Gott steht da, reicht uns seinen Arm und zieht uns wieder auf die Beine. Das ist Gott, der absolut gute Vater, der nur das Beste für uns möchte, der in allem bei uns ist und uns hilft, der möchte, dass wir ihm vertrauen, wie ein Kind seinem Vater vertraut. Ich frage dich, bist du bereit, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben und wieder aufzustehen und weiterzumachen? Denn wenn Gott vergeben hat, wer kann ihn noch anklagen? Steh auf und mach weiter. Ich komme langsam zum Schluss. Durch Jesus dürfen wir neu lernen, zu lieben, zu leben und Mensch zu sein. Ganz neu. Wir dürfen es komplett neu lernen, als Babys neu, also geistige Babys komplett neu zu lernen, was Leben, Lieben und Menschsein bedeutet. Wir folgen nicht mehr dem Geist dieser Welt, der unser Handeln bestimmt, sondern dem Geist Gottes, der uns in alle Wahrheiten führt und in Herrlichkeiten, damit wir uns heiligen, wie Jesus heilig ist, und überwinden, wie Jesus diese Welt überwunden hat. Lasst uns nicht nur die Gebote hören, sondern unser ganzes Leben danach ausrichten und handeln. Heute darf ich als neugeborener Christ durch Jesus der Mann sein, der ich schon immer sein wollte. Ich darf Vater, Bruder, Sohn sein. Jesus ist mein Leben, meine Wahrheit und mein Weg. In den Sprüchen 6, 16 bis 19 heißt es, 6 Dinge, die der Herr hasst, und das 7. entehrt ihn sehr. Ich habe es ein bisschen umgeschrieben. 6 Dinge, die der Herr liebt, und das 7. ehrt ihn sehr. Augen, die demütig und freundlich blicken, eine Zunge, die die Wahrheit spricht, Hände, die die Menschen segnen, ein Herz, das nur für den Herrn schlägt, Füße, die schnell laufen, um Gutes zu tun, ein Zeuge, der die Wahrheit sagt, ein Mensch, der Frieden stiftet. Gott steht vor uns allen, streckt seinen starken Arm uns entgegen und schaut uns mit liebenden Augen an und ruft uns zu: Folge mir nach. Ich frage dich erneut, bist du bereit aufzustehen und seinem Ruf zu folgen? Bist du bereit, vom neuen Jesus anzunehmen und dein Leben in seine ewigen Hände zu legen? Bist du Mensch bereit, Ja zu Gott zu sagen und wie im Guten, so auch im Schlechten an Gott festzuhalten und ihm zu vertrauen? Steh auf. Amen. Ich danke euch, dass ihr so tapfer durchgehalten habt. Es ist ein Thema, das mir sehr auf dem Herzen liegt, und es ist nicht kürzer zu machen.